Ja, ihr Lieben, das Wetter hat sich verändert. Meine Kleidung ist noch nicht hinterhergekommen. Ich bin heute zweimal angesprochen, ob noch Sommer ist. Ja, aber mir ist sowieso immer relativ warm hier vorne. Also ich werde noch ein bisschen länger ein kurzes T-Shirt tragen wahrscheinlich. Vielleicht mal ein Jackett drüber. Aber ich dachte, heute geht das noch. Veränderung. Ist möglich oder endlich Veränderung, so habe ich heute das Thema mal überschrieben, über das ich heute sprechen möchte. Und das hat etwas zu tun mit einem, mit einem theologischen Begriff, nämlich dem Begriff des Reiches Gottes. Das Reich Gottes, ja, was ist denn das? Das drückt anscheinend aus, wenn Jesus davon gesprochen hat, dass wir irgendwie noch Veränderung brauchen. Also irgendwie in dieser Welt braucht es Veränderung und vielleicht auch in uns ganz persönlich. Ich spoilere mal jetzt. Wisst ihr, was Spoilern ist, alle? Man verrät etwas, was am Ende kommt. Aber damit ihr schon mal so die Schablone habt, wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, glaube ich nämlich, dass er diese beiden Aspekte meint. Wir haben eben auch zwischen Himmel und Erde in diesem Lied gesungen. Also das Reich Gottes ist nicht nur etwas, was in ferner Zukunft kommt, sondern etwas, was schon mit ihm begonnen hat. Im Vaterunser beten wir übrigens ja auch, wie im Himmel, so auf Erden. Ne? Also da sind ja auch diese beiden Aspekte drin. Und das ist ja ganz interessant oder auch ein bisschen merkwürdig, dass da eigentlich wenig drüber gesprochen wird, über das Thema Reich Gottes. Das ist jetzt auch erstmal für manche vielleicht ein Fremdwort, die das nicht so kennen. Aber es ist eine der zentralsten Botschaften Jesu. Jesus hat ganz viel vom Reich Gottes erzählt. Und anscheinend haben die Pharisäer, also die frommen Juden, ihn damals für so kompetent gehalten in diesem Bereich, dass sie ihn gefragt haben, ja, lieber Jesus, wann kommt das denn? Und das ist ja auch eine ganz spannende Frage. Die haben eigentlich nur gefragt, wann kommt das? Und Jesus gibt da an mehreren Stellen ganz sehr, sehr interessante Antworten, aber im Grunde ist das wirklich ein zentrales Thema des christlichen Glaubens, das Reich Gottes. Wie verhält es sich mit dem Reich Gottes? Wann wird Gott endlich den neuen Himmel und die neue Erde schaffen, wie er es versprochen hat? Das steht in der Bibel an ganz vielen Stellen. Wann kommt Jesus wieder? Auch das hat er versprochen. Also ihr Lieben, heute ein ganz zentrales Thema. Und wenn ihr hier rausgeht, wisst ihr natürlich ganz genau Bescheid. Wann es kommt, nee, aber vielleicht wie es kommt und was das auch mit Veränderung zu tun hat. Also Veränderung in der Welt und auch Veränderung in uns, ganz persönlich. Ich glaube, es wird nicht so viel darüber gesprochen, über dieses Thema, oder wird auch so ein bisschen ausgeklammert, weil natürlich ganz viel auch spekuliert wurde darüber und so manch einer hat sich auch kräftig verrechnet. Ich glaube, da war man eher so auf der Seite der Pharisäer, die ja auch gefragt haben, wann kommt das denn? Aber wie gesagt, Jesus hat eine ganze Menge selbst dazu gesagt. Wenn wir in die Bibel schauen, ist das eine zentrale Botschaft von ihm. Und nicht umsonst haben die Pharisäer, also diese frommen Juden damals, Jesus dafür besonders kompetent gehalten und gedacht, wenn der da so viel von erzählt, dann fragen wir ihn doch mal. Und genau so eine Frage kommt jetzt hier vor. Ach so, übrigens, hier so ein schönes Bild von Veränderung. Ein Schmetterling. Auf Teneriffa gab es einen Schmetterlingsgarten, das war sehr interessant. Da sieht man, wie Veränderung möglich ist und wie schnell das manchmal geht. Und dieser arme fliegende Schmetterling, es gibt ja welche, die leben ihr Leben lang als Raupe und haben dann einen Tag als Schmetterling. Das ist natürlich ein bisschen wenig, ne? Aber ich fand das ganz interessant. Ich habe eigentlich eine andere Karikatur noch gesucht, die habe ich mal gesehen, die fand ich auch toll. Da sitzt so ein Schmetterling am Auto und wird dann kontrolliert von einem Polizisten. Und der Schmetterling zeigt seinen Führerschein und da ist ein Bild von einer Raupe. Und da sagt er, tut mir leid, das ist ein altes Bild. Ihr könnt euch das vorstellen, wie das aussieht. Ne? Veränderung ist möglich. Wie gesagt, Jesus wurde für so kompetent gehalten, dass die Pharisäer ihn gefragt haben, wann kommt das denn? Und das jetzt in dem nächsten, in unserem Bibelabschnitt für heute. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man kann auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Martin Luther hat in der Luther 12 übersetzt, es ist inwendig in euch an dieser Stelle. Sehr spannend. Reich Gottes kommt nicht irgendwie, sondern ist in uns. Spannend, was Jesus den Pharisäern da vorhält. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet zu sehen einen Tag des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier. Geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Ihr merkt, den zweiten Teil hat Jesus zu den Jüngern gesagt. Da geht es so nochmal um das Eingemachte, dass Jesus den Weg zum Kreuz geht, damit letztendlich Veränderung für alle möglich ist. Aber interessant ist, was er da so zu den Pharisäern sagt. Und ich möchte mal so ein bisschen ausholen, weil, wie gesagt, ich glaube, es geht um tiefgreifende Veränderung. Erst recht, wenn er hier sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch oder sogar inwendig in euch. Also da scheint schon etwas zu beginnen. Das haben wir eben auch gesungen in diesem Lied Zwischenzeit von Albert Frey. Ein erster Gedanke dazu, Sehnsucht nach Veränderung. Oder vielleicht trifft das Wort Verwandlung das noch ein bisschen mehr. Also der lateinische Begriff hier für diesen biologischen Vorgang, von einer Raupe zum Schmetterling, nennt man Metamorphose. Metamorphose. Das heißt Verwandlung. Das heißt nicht Veränderung. Also die Raupe, die klebt sich keine Flügel an oder schminkt sich ein bisschen und macht sich bunt, sondern das ist eine Verwandlung, Metamorphose. Und hier geht es ja zunächst so um die Frage, da stellen ja die Pharisäer die Frage, wann kommt das Reich Gottes? Wann kommt diese große Veränderung, nach der wir uns alle sehen? Wann richtet Gott endlich sein Reich auf? Wann gibt es Erlösung? Wann gibt es Verwandlung? Auch der ganzen politischen Umstände hier. Und das zeugt natürlich auch davon, ich sag mal so, damals wie heute, dass die Menschen merken, so wie die Welt ist, ist sie eigentlich nicht in Ordnung. Wir brauchen Veränderung. Wir sehnen uns nach Veränderung. Und das äußerlich wie innerlich. Und das bedingt auch einander. Darauf will ich heute so ein bisschen eingehen. Ich habe gestern die Predigt nochmal durchgelesen, habe gedacht, ach du liebe Güte. Und heute Morgen habe ich gedacht, naja, vielleicht gelingt es ja, diesen Gedanken wenigstens rüberzubringen. Veränderung im Großen fängt auch im Kleinen an. Die Juden damals, die haben das in der Regel natürlich erstmal politisch verstanden. Also erst recht die Gruppe der sogenannten Zeloten, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, also es gab nicht nur die Pharisäer, also die, die in der Schrift geforscht haben, die ganz streng nach der Bibel leben wollten, sondern es gab noch andere Gruppierungen wie die Sadduzäer, die glaubten zum Beispiel nicht an die Auferstehung. Und es gab auch die Zeloten, darunter gab es übrigens auch bei Jesu Jüngern welche und das waren Radikalinskis, sage ich mal so. Die wollten tatsächlich also die Umstände damals ändern, die wollten Revolution, also die wollten nicht Verwandlung, die wollten Revolution. Also ne, die sind mit Waffen, also Petrus selbst hatte zelotische Züge, als er das Schwert noch mit in den Garten Gethsemane nahm. Ja, der hat einem Knecht das Ohr abgehauen. Also es ist unglaublich, dass die Jünger Schwert hat, aber er hatten anscheinend. Also es gab diese Vorstellung immer noch so. Es gab auch unter den Jüngern Jesu welche, die hießen eindeutig, der eine hieß auch Simon der Zelot, ne, wo ganz deutlich war, ja, die hatten diese Züge, aber Jesus hat die tatsächlich auch mitlaufen lassen. Hat sie aber dann und wann, so wie dem Petrus, auch mal wieder zur Raison gerufen. Aber die dachten natürlich, ja, Veränderung geschieht, wenn wir das selber durchdrücken. Gott gebraucht uns dazu, um jetzt die Revolution anzuzetteln. Man kann das natürlich verstehen in so einem besetzten Land. In der Ukraine wird auch gefeiert, wenn Gebiete wieder zurückgegeben werden. Das kann man durchaus verstehen, wenn plötzlich dann wieder die Familien zurück können und ähnliches. Aber das war damals genauso wie heute erstmal so das Grundempfinden, ja, so wie das hier alles läuft, so wie das alles ist, ist es eigentlich nicht in Ordnung. Und das, was fürs Größere gilt, gilt auch fürs Kleinere. Wie gesagt, Reich Gottes hat, glaube ich, auch diese beiden Aspekte. So wie wir sind, sind wir ja auch noch nicht fertig, oder? Egal wie alt wir sind. Wer von euch meint, fertig zu sein, so richtig komplett? Es gibt ja ein schönes Fremdwort dafür, das wir gar nicht mehr als Fremdwort empfinden, aber das Fremdwort für fertig und komplett ist eigentlich perfekt. Jemand, der eine Sprache gelernt hat, weiß, es gibt das Perfect, ne, Present Perfect, das heißt vollendet. Ne, also da ist schon etwas zu Ende. Wer von euch ist komplett und wer von euch ist perfekt? Ein Zeichen großer Demut. Ich lobe euch dafür. Ja. Und die, die glauben, perfekt zu sein, denen müsste man eigentlich so diesen nächsten Satz mal sagen. Den fand ich ganz schön, habe ich bei Arno Backhaus mal gefunden, aber der kommt von woanders. Wer meint, fertig zu sein, der hört auf, etwas zu werden. Finde ich ganz spannend. Wer meint, fertig zu sein, hört auf, etwas zu werden. Und das ist unabhängig vom Alter und unabhängig von einem. Das ist eine Frage der inneren Haltung, der inneren Einstellung. Und ich denke, so in unserem Leben, ihr werdet merken, es hat so beide Aspekte, nicht, dass ihr denkt, ich psychologisiere heute, aber ich glaube, das Reich Gottes hat etwas, was in uns beginnt, wenn Jesus sagt, es ist inwendig in euch. Also da geschieht schon Veränderung, damit äußere Veränderung möglich ist. Und in unserem Leben denke ich so, wenn wir da mal so reinschauen, wir haben ja eben gesagt, eigentlich ist keiner fertig, keiner perfekt, da gibt es noch so eine Menge Baustellen. Und wie gesagt, wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, meint er nicht nur dieses Äußere. Sonst hätte er den Pharisäern vielleicht auch sagen können, naja, wenn ihr das und das seht, dann kommt diese äußere Veränderung. Sondern er sagt ihnen im Grunde, schaut doch mal in euch selbst hinein. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Ist es oder ist es nicht? Und so gibt es eigentlich von Jesus, wenn man das mal so anschaut, was er so über das Reich Gottes gesagt hat, eigentlich so zwei Stränge von Äußerungen. Nämlich das eine ist, dass es noch kommt, dass es noch aussteht. Wir sehnen uns danach, auch nach dieser äußeren Veränderung. Und das andere ist, dass es schon da ist. Das ist eine Spannung. Es ist eigentlich ganz spannend, ich musste das so, als ich Theologie studiert habe, mal so ein bisschen lernen, man nennt das Dialektik, also dass man so zwei Dinge auch zusammendenken kann. Es ist nicht alles so ganz logisch, sondern es gibt in der Bibel oft so zwei Pole und auch im christlichen Glauben und der eine ist eben der Pol vom Reich Gottes, es ist schon da, schon angebrochen mit Jesu Kommen, aber es steht noch etwas aus, die letztendliche Verwandlung der Welt, der neue Himmel und die neue Erde, aber auch die Verwandlung von uns selbst. Aber sie hat auch schon begonnen. Also es gibt, ja, die Theologen drücken das so aus, es gibt ein Schon und noch nicht. Es ist schon da, aber noch nicht vollendet. Und ebenso gibt es, so habe ich das zumindest entdeckt, so etwas wie einen äußeren Aspekt und einen inneren. Es gibt diese äußere Verwandlung, nach der wir uns sehen, dass alle Verhältnisse und Gerechtigkeit und alle Dinge hergestellt sind. Aber es gibt auch so diesen inneren Aspekt, das Reich Gottes beginnt mit euch, ist inwendig in euch. Denn wenn wir uns nicht verändern, wird sich auch die Welt nicht verändern. Ist auch logisch. Die Umstände ändern sich nicht einfach so, ohne dass die Menschen sich verändern, sondern es gehören die Menschen dazu. Nicht, dass ihr jetzt auch denkt, ich bin so ein Weltverbesserer mit dieser Predigt, aber wenn wir beten im Vater unser, wie im Himmel, so auf Erden, dann hat das auch einen irdischen Aspekt. Dass es hier auch mit dem Glauben, so bin ich überzeugt, auch etwas besser werden kann. Mit uns, mit den Menschen, mit den gesellschaftlichen Strukturen und Ähnlichem. Aber wenn wir mal so schauen, wir sehnen uns nach dieser Veränderung und gerade wenn wir so in uns hineinschauen, dann denken wir, oh, da ist ja auch noch echt so manche Baustelle, oder? Ich habe das ja symbolisch vor Augen. Manchmal denkt man, das ist so eine Baustelle wie hier vorne vor der Jölle, die irgendwie auch nicht fertig wird. Da hat man ja an einem Freitag die Barken aufgestellt und das ganze Wochenende hat keiner gearbeitet. Aber ich konnte nicht rauffahren aufs Gelände von der Seite. Aber es dauert halt alles so ein bisschen länger. Also ab Montag wurde dann gearbeitet, aber es war das ganze Wochenende schon gesperrt. Ja, manchmal denkt man, das Leben ist so eine Baustelle. Was für Baustellen gibt es da so im Leben? Nur mal so kleine Beispiele. Vielleicht sind das auch so deine Themen. Da ist vielleicht die ältere Frau, die noch nicht gelernt hat, Nein zu sagen. Das könnte eine Baustelle sein. Und die dann merkt, ich bin immer wieder überfordert, weil ich andauernd wieder Ja sage. Vielleicht ist das so deine Baustelle. Ich habe da bei mir auch manchmal Probleme. Ich kann schon Nein sagen, aber ich habe dann schlechtes Gewissen. Und es gibt Leute, die nutzen das dann auch aus. Ja. Aber das sind so Baustellen. Oder vielleicht ist das so, ist da der junge Mann, der immer noch denkt, es allen recht machen zu müssen und bei allen beliebt zu sein. Es könnte auch so eine Baustelle sein. So eine innere Baustelle, ne, dass man Anerkennung möchte, beliebt sein möchte. Ich habe mal einen schönen Spruch gehört von jemandem, der gesagt hat, wenn ich bei allen beliebt sein wollte, dann hätte ich Eisverkäufer werden sollen. Das fand ich auch richtig cool, diese Aussage. Wenn ich bei allen beliebt sein möchte, ja, dann hätte ich Eisverkäufer werden sollen, nicht Prediger. Nee, da gibt es immer Leute, die kritisieren hinterher und sagen, was hast du da denn wieder erzählt? Ja, also es gibt so Baustellen, ne? Die Beliebtheit oder die eigene Kritikfähigkeit oder die Selbstannahme, Baustellen, wo wir einfach merken, wir sind noch nicht fertig. Oder vielleicht hat einer so einen aufbrausenden Charakter und schafft es einfach nicht, das so richtig in den Griff zu kriegen. Und ich denke, das kennen wir, glaube ich, alle, dass es so Punkte gibt, wo wir sagen, ja, wir sehen uns eigentlich nach Veränderung, auch schon innerlich. Und das hat auch etwas mit dem Außen nachher zu tun, wenn wir das zulassen, dass Gott an uns arbeitet, auch an diesen Baustellen. Denn ich bin auch überzeugt, wenn wir diesen Baustellen immer aus dem Weg gehen, ist ja unbequem, ne, so eine Baustelle, wenn ich merke, ich komme da an meine Grenzen. Aber wenn wir denen immer aus dem Weg gehen und sie umschiffen, dann kann Gott ja auch nicht an uns arbeiten. Manchmal schleifen wir uns da so ein bisschen ab, es ist manchmal nicht immer ganz einfach, aber wenn ich Gott da nicht ranlasse, dann bleibt es einfach so eine Bauruine wie an so einem Wochenende, da passiert gar nichts in der Baustelle. Da gibt es solche Dinge in unserem Leben und es gibt auch Menschen, die sehnen sich einfach nach Veränderung, ich sag mal so, vielleicht auch eher im Sinne von Abwechslung. Das gibt es auch, Menschen, die sich dann schnell langweilen und sagen, hier ist doch eigentlich alles langweilig oder manche sehnen sich einfach danach, ne, vielleicht ist da die Single-Frau, die sehnt sich nach einem Partner und manchmal sehnt man sich ja auch gerade nach dem, was man nicht hat. Ich hatte euch den Vers von Sokrates, glaube ich, mal gesagt, oder? Der hat gesagt, heirate oder heirate nicht, du wirst es bereuen. Also es hat alles etwas, man sehnt sich oft nach dem, was man nicht hat und dann ist plötzlich der Traumprinz da, man heiratet und dann merkt man so nach 2-3 Jahren, der Prinz ist eigentlich doch nur ein Frosch. Also das Märchen ist manchmal andersrum, ne? Vielleicht kennt ihr das auch. Ja, also es gibt so Baustellen, Sehnsucht nach Veränderung, es gibt auch Menschen, die wollen dauernd Veränderung. Das kann schon ein bisschen krankhafte Züge sein. Ich habe Howard erzählt, dass er einmal umgezogen ist, was für sie eine tolle Veränderung war. Das ist super. Es gibt ja Menschen, die sind auch so total unstet und suchen laufend Veränderung. Und da glaube ich, das ist gar nicht so die Sehnsucht nach innerer Veränderung, sondern manchmal vielleicht auch ein Weglaufen vor dem, ne? Sondern das ist eher die Sehnsucht nach Abwechslung. Das ist was anderes. Ne? Will ich Veränderung? Oder brauche ich Abwechslung? Und ich sage mal so, diese Suche nach Abwechslung, die hindert uns vielleicht auch manchmal wirklich, diese Veränderung in uns zu suchen, zuzulassen und Gott da auch ranzulassen. Ja, ich glaube, das kennen wir, dass wir uns danach sehnen, weil wir noch nicht fertig sind. Und das, was im Kleinen so ist, das gibt es eben auch im Großen. Und das spiegelt, ich glaube, das hängt einfach auch miteinander zusammen. Und deshalb hat Jesus auch dieses Wort vom Reich Gottes nicht nur auf die Zukunft und auf das Äußere, sondern im Gegenteil, er hat den Pharisäern eigentlich nur gesagt, es ist inwendig in euch, guck mal. Das ist für mich eine total spannende Bibelstelle. Aber wir wissen oder wir spüren es auch, die Welt so wie sie ist, die ist ja einfach noch nicht perfekt, weil wir eben noch nicht perfekt sind. Und so sehen wir uns eben da nach Veränderung. Es gibt immer noch Kriege und Hungersnöte, Seuchen, andere Dinge, Verbrechen und was uns da alles anfällt. Also die Welt scheint noch nicht perfekt in Ordnung zu sein. Oder ich sag mal vielleicht so, sie ist es nicht mehr. Das ist vielleicht auch noch mal ein Gedanke. Denn ursprünglich in der Bibel steht, dass sie mal perfekt gedacht und perfekt gewollt wurde von Gott. Im paradiesischen Zustand. Aber der Mensch hat sich von Gott losgelöst, wollte sein eigener Gott sein und ist seine eigenen Wege gegangen. Und deshalb ist die Welt nicht perfekt, weil der Mensch nicht mehr perfekt ist. Und Paulus drückt das mal an einer Stelle aus. Es gibt da echt spannende Bibelstellen, da lohnt es sich mal ein bisschen nachzugraben. Paulus sagt in Römer 8, da ist übrigens beides drin, finde ich, also diese persönliche Veränderung und auch diese Veränderung der Welt, der Schöpfung, nach der wir uns alle sehen. Er sagt hier, denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Aha, damit fängt es an, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Also Veränderung geschieht nicht dadurch, dass sich die Weltverhältnisse ändern, sondern es fängt damit an, dass die Kinder Gottes offenbar werden, also dass Menschen, die Jesus in ihrem Leben erkannt, seine Liebe erfahren haben, dass die das in die Welt bringen. Das nur mal so ganz nebenbei. Ich lese mal weiter. Ich lese noch mal von vorne. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Ist auch spannend, es geht um den Menschen, es geht nicht nur um die Verhältnisse. Die Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Also da ist ja zutiefst dieser Ausdruck, die Sehnsucht nach Veränderung deutlich. Und da geht es um die Veränderung dieser Welt, ganz grundlegend, also nicht nur ein Reformchen, sondern da geht es um tiefgreifende Verwandlung und es geht darum, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Das hängt hier miteinander zusammen. Und Jesus hat das mit dem Fremdwort ausgedrückt, mit dem Reich Gottes, das schon angebrochen ist, aber auch noch aussteht. Die ganze Schöpfung, auch wir Menschen, das ist hier gesagt, warten eigentlich auf diese tiefgreifende Veränderung. Wir sehen uns vielleicht danach, dass Dinge von uns abfallen, dass wir vielleicht manchmal so aus unserer Haut könnten, aber wir sehen uns auch danach, dass sich die Welt verändert und beides ist hier gemeint. Und wir haben oft so in unseren Kreisen so diesen Fokus auch, ja, wann kommt das denn? Ne? Und wenn jetzt hier irgendwo ein Sack Reis umfällt, dann ist es bald soweit. Ich sage da gleich nochmal was dazu. Aber ich denke, hier ist beides gemeint, weil sich beides einander bedingt. Die Veränderung des Menschen und die Veränderung der Verhältnisse, wie im Himmel, so auf Erden. Das hängt miteinander zusammen. Insbesondere eben, wenn Jesus hier sagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das ist eine super spannende Formulierung, denkt da gerne nochmal drüber nach. Also was sagt Jesus hier den Pharisäern und auch uns? Er sagt zunächst einmal ein zweites, nämlich er sagt, es geht hier nicht um Spekulationen. Ne? Also das wollten ja die Pharisäer wissen, wann kommt das denn? Sie hielten Jesus als Spezialisten dafür und haben gesagt, wann ist das denn soweit? Und Jesus sagt, es kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Also so in diesem Sinne, denn das Wort, das hier gebraucht wird im Griechischen, das steht eigentlich für Wahrsagen oder für Sterndeutung. In dem Zusammenhang wird das oft verwendet, Wahrsagerei. Also man kann nicht, ich habe jetzt hier das Bild einer Kugel genommen, wie in so einer magischen Kugel zu sehen, wann es denn ist oder es irgendwo ablesen. Es steht nicht in den Sternen. Ich habe übrigens das Wort Sterndeuter mal eingegeben, weil ich nach einem Bild gesucht habe. Da kommen immer die heiligen drei Könige. Fand ich dann nicht so gut. Das fand ich ein bisschen passender. Weil die heiligen drei Könige, naja, die haben ja tatsächlich in die Sterne geguckt und Gott hat das gebraucht. Also das ist nochmal eine andere Geschichte. War sich da nicht zu schade, die Astrologen zu benutzen. Aber das nur nebenbei. Es steht nicht in den Sternen, keine Spekulation, sagt er hier im Grunde, wenn er den Schriftgelehrten sagt, man kann es nicht so beobachten. Ne? Und es gibt ja auch eine Schriftstelle, wo Jesus sagt, also selbst der Sohn kennt nicht den Tag und die Stunde, wo es diese tiefgreifende, letztendliche Veränderung gibt, also den neuen Himmel und die neue Erde, wie es uns in der Offenbarung beispielsweise geschildert ist. Aber so manche Gruppen und Gruppierungen und auch so manche theologischen Schwärmer, die haben versucht, Tag und Stunde zu bestimmen. Das gab es immer wieder. dass Menschen da spekuliert haben. Und so haben beispielsweise früher mal die Zeugen Jehovas oder auch die Adventisten hatten schon so Termine, wo sie gesagt haben, dann kommt der Herr wieder, dann wird es diese tiefgreifende Veränderung geben. Aber nicht nur im sektiererischen Raum, sondern auch bei uns. Ich sage mal, unsere Wurzeln sind ja im Pietismus. Auch da gab es viel Spekulation. Ich habe im Schwabenland studiert und da gab es ganz wilde Schwabenväter, die auch ganz wild spekuliert haben. Und manch einer meint, ja, jetzt, wenn ich das so alles beobachte, jetzt ist es bald soweit. Ja, und spätestens, es muss ja vorher nochmal das Böse kommen, so, ne? Also die ganz genau Bescheid wissen, die sagen, vorher kommt nochmal das Böse. Sagen dann, ja, spätestens mit der Corona-Impfung, ne, jetzt haben wir alle den Chip drin, jetzt kommt das Böse und dann dauert es auch nicht mehr lange, dann kommt das Reich Gottes. Verschwörungstheorien hatten ja Hochkonjunktur. Ich habe das Gefühl, dass wieder ein bisschen abflaut, hoffe es zumindest. Aber wir merken ja auch hier schon, dass das kein neues Thema ist mit den Verschwörungstheorien. Jesus sagt schon, ja, es werden Leute kommen, die sagen, hier ist es oder da ist es. Das hat er schon vor 2000 Jahren gesagt. Da kommen Leute, die sagen, wenn du das hier siehst, das ist soweit jetzt. Ne? Hier ist es und da ist es. Und was sagt Jesus? Lauft ihnen nicht nach. Also wenn ich euch heute hier ein Datum mitgebe und sage, der Herr kommt am 23.03.23 wieder, dann sagt Jesus hier deutlich, lauft mir nicht nach. Lauft ihnen nicht nach. Also es gab es schon immer. Und das ist das Erste, was er auch den Pharisäern hier nochmal so mitgibt, keine Spekulation. Es ist inwendig in euch. Auch nochmal spannend. Und er sagt hier, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Oder eben inwendig in euch. Da beginnt schon was. Lauf ihm nicht weg, indem du nur in die Zukunft schaust. Auch spannend. Deshalb ein letzter Gedanke, jetzt ist die Zeit. Jesus möchte nicht, dass wir wild spekulieren und schauen, was in den Sternen steht, denn das nimmt unseren Blick weg, erstmal von dieser Welt, und es nimmt unseren Blick auch weg von uns selbst und auch von den Baustellen in unserem Leben, wo Gott vielleicht noch Veränderung schaffen möchte im positiven Sinne. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich habe Christen kennengelernt, die meinen, alle Geheimnisse dieser Welt begriffen zu haben und die auch genau wissen, was wann passiert und wie das mit der Corona-Impfung zu tun hat. Und manch einen habe ich mir angeschaut und habe gedacht, ja, es ist ja interessant, also ne, die meinen auch das alles ganz genau zu wissen, aber wenn ich so in die Persönlichkeit schaue, habe ich gedacht, so manch einer, ich will jetzt nicht alle da über einen Kamm scheren, habe ich gedacht, da ist eine ganz schöne Baustelle aber noch in deinem Leben, wo ich sogar Leute kennengelernt habe, die sind eigentlich gar nicht berufsfähig oder teamfähig oder was weiß ich, aber haben so einen geistlichen Spleen, dass sie denken, ja, wir wissen alles ganz genau, wie etwas kommt. Dabei, ja, Glaube hat so viel zu bringen, was auch Veränderung in uns persönlich im Positiven bewirken kann und wo Reich Gottes schon beginnt. Und diese Freiheit der Kinder Gottes, die offenbar werden soll, die Paulus hier meint, Freiheit der Kinder Gottes, die beginnt ja auch mit uns, dass wir innerlich auch frei werden, dass wir wissen dürfen, auch meine Schuld, mein Versagen, meine Unzulänglichkeit, da wo ich Veränderung wünsche, das hat Jesus schon am Kreuz getragen und er kann trotzdem noch Veränderung schenken in diesem Leben. Wir sind noch nicht fertig und er will das auch schenken. Und wenn wir uns verändern, in diesem Sinne, im positiven Sinne, dann kann das auch unsere Umgebung, kann da ausstrahlen und auch Veränderung bringen. Und es ist ja etwas, das wir eigentlich nur ergreifen brauchen, diese tiefgreifende Veränderung. Jesus hat seine Liebe am Kreuz gezeigt, da ist mir seine Liebe begegnet und da wird deutlich, dass sein Reich sich so anders ausbreitet. Es ist nicht wie das Reich des Napoleon. Den habe ich hier gleich mal zitiert, der hat auch erkannt, dass sein weltliches Reich eigentlich begrenzt ist. Es ist nicht so ein Reich eines Weltherrschers, sondern es ist ein Reich, das so ganz anders weitergeht, nämlich durch Liebe, durch Vergebung, durch Dinge, die dann in uns sind und in uns wachsen, wenn wir dem Reich Gottes in uns Raum geben. Reich Gottes außerhalb von uns, aber auch in uns. Und so wird sich das Reich ganz anders ausbreiten. Ich habe mal ein Zitat von Napoleon hier. Das ist ein bisschen länger, aber ich weise nochmal auf das Wichtige dahin. Er sagt: Ich selbst habe Menschen zu begeistern vermocht, die für mich in den Tod gingen. Aber doch war meine Gegenwart nötig, der elektrische Funke meines Blicks, meine Stimme. Sicherlich besitze ich das Geheimnis jener magischen Kraft, welche die Menschen hinreißt. Aber ich kann es auf keinen anderen übertragen. Keinem meiner Generale habe ich es mitteilen können. Auch besitze ich nicht das Geheimnis, meinen Namen und die Liebe zu mir in den Menschen zu verewigen, um dort Wunder zu schaffen. Und jetzt sagt er eigentlich das Entscheidende. Im Grunde werde ich vergessen und der Name eines Eroberers bleibt ein Thema für die Schularbeit. Welche Kluft zwischen meinem Elend und dem ewigen Reich Christi, der geliebt, angebetet und gepredigt wird in der ganzen Welt. Napoleon, ich habe gedacht, Hammer, oder? Welche Kluft zwischen mir und dem Reich Christi, der gepredigt wird in aller Welt, der geliebt wird, der angebetet wird. Mein Thema ist nur was für die Schulbücher. Fand ich total spannend. Kriegt man fast eine Gänsehaut, wenn man das liest, oder? Das ist die Ausbreitung des Reichs Gottes. Durch uns, durch Liebe, durch Anbetung, dadurch, dass er in unser Leben kommt. Und die Verwandlung dieser Welt fängt da an, wo Menschen sich verwandeln lassen. Und dann gehen diese verwandelten Menschen, genannt Christen, in ihre Umgebung und tragen Licht und Hoffnung und Heilung in diese Welt. Und dann geschieht etwas Neues, was schon jetzt beginnt. Und was die Welt betrifft, kann man sagen, ja, sie liegt noch, wie Paulus sagt, in den Wehen. Oder wir können vielleicht besser sagen, sie liegt schon in den Wehen. Es steht noch etwas aus und auf das dürfen wir hoffen. Amen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin.